Hallihallo allerseits. Es ist Zeit für unser Abendgebet, ihr Lieben. Ich hatte es vorhin schon im Podcast berichtet, dass ich gestern ein Interview aufzeichnen konnte mit Dr. Hans-Joachim Maatz, Psychotherapeut, ein großer Lehrer der Bindungsforschung, ein großer Wissenschaftler, was die Mutter-Kind-Bindung angeht und was die Entfaltung der Seele des Menschen angeht. Und er hat ein neues Buch geschrieben, das ist noch gar nicht auf dem Markt. Das heißt Friedensfähigkeit und Kriegslust. Und das ist natürlich ein spannender Titel. Einen Untertitel hat es schon gar nicht erst gebraucht, weil der Haupttitel genügend aussagt. Die Friedensfähigkeit. Wie kann der Mensch Friedensfähigkeit entwickeln? Und wenn wir um uns schauen, wie viele Menschen sind überhaupt noch in der Lage, friedensfähig zu sein? Und er fragt sich, woher kommt plötzlich wieder die Kriegslust der Menschen, die ja gar nicht genügend Waffen- und Militärausgaben beschließen können, Waffenlieferungen. Und jede Waffe ist in der Lage, Menschenleben zu töten. Müssten wir nicht einfach sagen, überhaupt gar keine Waffen mehr, wie es schon mal vor einigen Jahrzehnten genau solche Leute taten, die sich zu den Grünen zählten? Heute ist es genau umgekehrt. Und wenn wir uns fragen, woher kommt das, dann kommt das aus unserer Kindheit. Wir werden das Interview nächste Woche veröffentlichen. Es hat mir wieder einmal die Augen geöffnet und mich sehr bewegt. Hans-Joachim Maatz ist 80 geworden. Und er sagte, er wollte eigentlich seine Ruhe haben jetzt, hat genug gearbeitet, genügend Bücher geschrieben, genügend aufgeklärt, was richtig und was falsch ist, was naturgesetzmäßig ist und was nicht. Jedenfalls sind es die Kinderkrippen und fremde Hände für die Kleinsten eindeutig nicht. Wir wissen gar nicht, wenn wir unsere Kinder weggeben in diese fremden Hände, wo vielleicht jemand dabei ist, der gut will, durchaus, ist überhaupt nicht auszuschließen, aber alleine dieses System, wo 20, 30 Kleinstkinder unter 3 Jahren, das fängt bei manchmal 3 Monaten an, nebeneinander existieren müssen und eigentlich sich ihren Platz täglich neu erkämpfen müssen. Die Säuglinge können das noch gar nicht. Die können nur laut geben, wenn sie Bedürfnisse haben. Und die haben so viele Bedürfnisse. Und die sind alle naturgemäß. Wenn ein Baby schreit, dann hat es entweder Hunger oder Durst. Oder es hat ein Kuschelbedürfnis. Es will zu Mama auf den Arm oder zu Papa. Oder es hat vielleicht die Hosen voll. Oder, es ist ihm langweilig, da ist kein Mobile. All die Dinge, ein Baby hat Ansprüche, das ist nicht ein Paket, das man in den Stubenwagen legt. Und wenn das Baby schreit, einen Schnuller zwischen die Lippen schiebt, nach dem Motto, sei still. Es interessiert mich nicht, was du für ein Bedürfnis hast. Ich weiß, dass das ein bisschen hart klingt, aber das sind die Mechanismen, die in der heutigen Gesellschaft als normal gelten. Während das Kind in diesen 3 wichtigen prägenden Jahren lernt, die Klappe zu halten. Obwohl im Inneren etwas raus will. Mama, ich will zu dir. Mama, ich habe Durst. Mama, ich habe Sehnsucht nach dir. Wumm, hier, Schnuller. Klappe halten. Wollen wir uns heute wundern, wenn wir uns umschauen, wie viele Leute die Klappe halten? Warum? Weil sie es nicht anders gelernt haben. Maatz spricht darüber. Er sagt, die Persönlichkeit eines Menschen, eines kleinen Menschen, der doch schon so fertig hierher kommt, mit Talenten, mit Begabungen, für das eine Genre mehr und für das andere weniger. Der eine ist naturwissenschaftlich auf dem Posten, schon als kleines Kind. Und der andere sprachenmäßig. Andreas zum Beispiel hat schon als ganz kleiner Junge Experimente gemacht, physikalische Experimente. Was passiert, wenn der Wasserstrahl runter auf das Becken läuft und immer dünner wird und unten aufkommt und dann die Reaktion des ankommenden Wassers. Das hat er mir öfter schon erzählt und vieles andere, was er getestet hat. Das sind zum Beispiel Dinge, die mich auch als Kind nicht groß interessiert haben. Aber mich hat interessiert das Leben, das Verhalten, die Soziologie, Sprachen. Ich habe viel gesprochen, ich habe viel gelesen, konnte sehr schnell Fremdsprachen lernen als junger Mensch. Und das war mein ganzes Glück. Ja, und jetzt stellen wir uns vor, da kommt ein Kind in einem naturwissenschaftlich veranlagten Haushalt an, ist aber sprachenbegabt. Das Kind soll mal was Ordentliches lernen. Vielleicht Maschinenbaustudium oder Chemie studieren oder Physik oder Biologie. Aber das Kind möchte am liebsten Schauspieler werden oder Sänger oder rezitieren, lesen, sprechen. Ja, und da geht es dann schon los, dieses Überstülpen der Erwartungshaltung anderer, die kleine Kinder schon verändert. Ich gebe ja zu, das ist ein sehr plattes, grobes Beispiel gewesen. Es gibt viel feinere Beispiele, die sich fast im Verborgenen abspielen. Marz spricht von einer Mutterablehnung oder einer Ablehnung durch die Mutter an das Kind. Zum Beispiel, wenn du nicht das erfüllst, was ich sage, habe ich dich nicht mehr lieb. Und natürlich wird das Kind entgegen all den inneren Stimmen, die es hat, alles versuchen, dass die Mama es wieder lieb hat und wird die Dinge zu erfüllen suchen. Oder die Abwesenheit der Mutter. Ich gebe dich in fremde Hände, weil mein Job ist wichtiger als du. Ich bin mit dir nicht so gerne zusammen, als ich in meinem Job bin. Das ist die Botschaft, die beim Kind ankommt. Und das kleine Kind lernt, muss lernen, in diesen ersten drei prägenden Jahren, prägend heißt, die sind prägend fürs ganze Leben. Das, was in den drei ersten Jahren gelernt oder eben nicht erlernt wird, das hat das Kind später zur Verfügung oder nicht zur Verfügung. Und wenn es also lernt, dass die Bedürfnisse, die es hat nach Mama, nach Wärme, nach Erfüllung natürlicher Bedürfnisse wie Hunger oder Durst nicht erfüllt werden. Stattdessen, da vielleicht ein Schnuller kommt oder man lässt es schreien, wird schon wieder aufhören, beruhigt sich schon wieder. Wobei das Kind damit, man muss es einfach wissen, auch wenn es ganz hart für diejenigen klingt, die es vielleicht sogar bei ihren Kindern zugelassen haben, für diese Kinder beginnt dann eine Trostlosigkeit, die bis in die Todesangst geht, prägt dann auch fürs Leben diese Erfahrung in Verbindung mit der Mutter. Und das Kind lernt, natürlich nicht bewusst, aber unbewusst in diesem frühen Alter, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, also können die gar nicht richtig sein. Und der nächste Schritt, ich habe es hier schon mal berichtet, was die Kinder dann wahrnehmen ist, ja, dann bin ich nicht richtig. Während wenn die Kinder das große Glück haben, dass die Mutter bei ihnen bleiben kann in den ersten Jahren. Und sie lernen, Mama ist da, Mama erfüllt das alles. Also werden meine Bedürfnisse erfüllt, also bin ich richtig. Ist doch logisch, wo wir Urvertrauen und Stabilität finden werden in dem Menschen. Schon in dem heranwachsenden Kind, das durch die Mutter und auch durch den Vater, der ja mehr oder weniger hinter der Mutter steht und die Familie schützen kann und will, wenn er nur gelassen wird, übrigens auch, wenn er nur steuertechnisch und wirtschaftlich, monetär gelassen wird. Die vielen Veränderungen der Steuergesetze und Sozialversicherungsgesetze zeigen, dass es ihm derzeit nicht gewährt werden soll. Er hat am Ende des Monats kaum was auf dem Lohnzettel. Also wir sind auch in dieser Phase, wo dieses Familienkonstrukt auch durch andere Einflüsse zerbombt, zerschlagen wird, atomisiert wird. Und natürlich dementsprechend die Menschen, die heranwachsen in diesem System, in diesem kinderunfreundlichen, familienunfreundlichen, letztlich übrigens auch Mutter- und Vaterunfreundlichen System, weil die würden es, wenn sie es könnten und sich leisten könnten, vielleicht ja ganz anders machen wollen. Also dass diese Familien, die Stärkung, der Kern des Urvertrauens, die Sicherheitsbasis aufgelöst wird. Wer heute kleine Kinder hat oder Enkelkinder, der möge alles geben, sich diesen Kindern mehr und mehr zuzuwenden, wenn sie älter sind und das Sprechen beginnen, ihnen zuzuhören. Ihre Geschichten wahrnehmen. Wie oft sprechen die Kinder von Wesenhaften, von den Wesen, die sie sehen, mit denen sie spielen. Die meisten Eltern sagen, ach, hör doch auf. Das ist alles Fantasie, das ist ein Märchen. Und die Kinder wissen es viel besser. Wir können von denen dann lernen. Und es ist so wichtig, dass wir versuchen, Kinder Kinder sein zu lassen und Kindern die natürlichen Bedürfnisse nach Liebe zu erfüllen. Wenn heute auf dieser Welt die Rede davon ist, es gibt keine Liebe mehr oder zu wenig, dann finden wir hier die Ursprünge. Wenn wir davon sprechen, dass unsere Gesellschaft zerfällt, dann sind hier die Ursprünge. Und wenn wir darüber reden, dass wir ein kriegswütiges Volk geworden sind und kaum noch fähig für Frieden, ihn vielleicht gar nicht wollen, dann sind das die Ursachen, die wir hier finden. Es ist unglaublich wichtig, dass wir uns immer und immer wieder mit diesem Thema unserer eigenen Kindheit auch auseinandersetzen. Was wurde mir nicht erfüllt? Was durfte ich nicht leben oder ausleben? Wie musste ich mich unterordnen? An der Stelle wieder die Empfehlung Alice Miller, das Drama des begabten Kindes. Ein wunderbares Buch, das uns an die Hand nimmt, uns durch die eigene Kindheit führt und uns zeigt, wo unsere Defizite sind. Und sie zeigt uns auch, wie wir ins Bewusstsein kommen können, wie wir uns selber betrachten und wie wir lernen können, uns mit uns auszusöhnen, auch dann mit denen, die das uns in Anführung angetan haben, obwohl die wahrscheinlich sagen werden, ich habe mein Bestes gegeben. Diese Irrtümer, auch das oft nicht wahrnehmen wollen, was schiefgelaufen ist. Marz nennt es das normopathische Verhalten, dieses Verdrängen. Ja, es ist Zeit, dass wir unser Bewusstsein wecken in dieser zu Ende gehenden, dunklen, dunklen, düsteren Zeit, um uns vorzubereiten auf die neuen Tage, die hellen und lichten Tage. Aber wir müssen ja auch bereit sein dazu. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes, ereignisreiches, möglichst fröhliches Wochenende. Genießt eure Zeit. Lasst uns bei jedem Gedanken, den wir verschwenden an unnütze Sachen, innehalten, unsere Gedanken selber kontrollieren und den Herd unserer Gedanken reinhalten lernen. Die Reinheit, die liegt gerade im morphogenetischen Feld, die wird immer stärker. Und dieser Reinheit dürfen wir uns bedienen, dürfen uns stärken lassen. Auch durch ein Gebet, durch eine Bitte in den Himmel, dass unsere Gedanken reiner werden mögen. Haltet den Herd eurer Gedanken rein. Dann werdet ihr glücklich und spendet Frieden. Danke.